So, meine Lieben, ihr denkt, wir werden einen adventlichen Text hören heute in der Predigt. In gewisser Art und Weise stimmt das auch. Wenn wir Weihnachten feiern, dann erinnern wir uns daran, was Gott mit dieser Welt vorhat und was Gott in Jesus Christus vorhat. Und wir sind in den letzten Kapiteln des Markus-Evangeliums und wir befinden uns quasi in den wirklich letzten Tagen von Jesus, und das ist genau das, worauf Weihnachten letztendlich hinzielt. Von daher sind wir tatsächlich im weihnachtlichen Geschehen. Weihnachten gibt es deswegen, weil Jesus Christus für uns sterben wollte, für unsere Schuld, uns versöhnen wollte mit Gott, dass wir Frieden haben mit Gott. Und das ist letztendlich der Dreh- und Angelpunkt auch von Weihnachten und Advent. Und ich möchte gerne den Text, der uns heute beschäftigt, vorlesen. Der steht in Markus 14 in den Versen 53 bis 72. Und zwar heißt es: Und sie führten Jesus, ein Wort dazu noch, wir befinden uns in der Situation, nachdem der Jünger Jesu mit dem Namen Judas gerade Jesus einen sogenannten Judaskuss verpasst hat und ihn kenntlich gemacht hat, markiert hat damit: Das ist der Mann, den ihr abschleppen sollt, bitte, liebe Soldaten, bitte führt ihn ab. Das ist die Situation. Und alle Jünger waren wie zersprengte Schafe, oder versprengte Schafe, glaube ich, sagt man, oder zerstreute Schafe, und er ist allein. Vers 53. Und sie führten Jesus weg zum Hohenpriester. Und alle Hohenpriester und Ältesten und Schriftgelehrten versammeln sich. Und Petrus folgte ihm von Weitem bis hinein in den Hof des Hohenpriesters. Und er saß nun mit bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen, und sie fanden keins. Denn viele legten falsches Zeugnis gegen ihn ab, und die Zeugnisse waren nicht übereinstimmend. Und einige standen auf, legten gegen ihn falsches Zeugnis ab und sprachen: Wir hörten ihn sagen, ich werde diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen. Und in 3 Tagen werde ich einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Und auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Und der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach: Antwortest du nichts? Was zeugen diese gegen dich? Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der hohe Priester und spricht zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach: Ich bin es. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Der Hohepriester aber zerriss seine Kleider und spricht: Was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Sie verurteilten ihn aber alle, dass er des Todes schuldig sei. Und einige fingen an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: Weissage oder prophezeie. Und die Diener schlugen ihn ins Gesicht. Und als Petrus unten im Hof war, kommt eine von den Mägden des Hohenpriesters. Und als sie den Petrus sich wärmen sah, blickte sie ihn an und spricht: Auch du warst mit dem Nazarener Jesus. Er aber leugnete und sprach: Ich weiß nicht, verstehe auch nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof. Und als die Magd ihn sah, fing sie wieder an, zu den Dabeistehenden zu sagen: Dieser ist einer von ihnen. Er aber leugnete wieder. Und kurz nachher sagten wieder die Dabeistehenden zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von ihnen, denn du bist auch ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Und sogleich krähte zum zweiten Mal der Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort, wie Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und er begann zu weinen. Das Verhör Jesu, wie wir es hier lesen können, wird umrahmt von der Petrus-Geschichte. Es sind eigentlich 2 Geschichten. Es ist die Geschichte von Jesus und es ist die Geschichte des Petrus. Und wir kommen wieder Diejenigen, die die Reihe hier länger verfolgen, merken das. Wir haben wieder eine sogenannte Sandwich-Technik von Markus, wie er die Geschichte von Jesus einbettet in die Geschichte von Petrus. Ja, Petrus folgt ihm von Weitem in den Hof und dann wird die Geschichte von Petrus abgebrochen und dann wird über Jesus erzählt. Dann ist die Jesu-Geschichte fertig und dann wird fortgesetzt, was mit Petrus eigentlich geschah. Und Markus macht das deswegen, weil die Geschichte von Jesus uns auch die Geschichte von Petrus erklärt, den Kontrast aufzeigt zwischen Petrus und Jesus. Denn beide haben hier Ähnlichkeiten, was hier passiert. Jesus und Petrus befinden sich beide in einer Art Verhör. Jesus und Petrus geben auf Fragen Antworten und Jesus und Petrus schweigen auch an ganz bestimmten Momenten beziehungsweise verstummen. Und das ist unser Thema heute, das unerwartete Verstummen. Und wir werden durch drei Punkte gehen, die da lauten. Der erste Punkt, Gottes Wort verstummt. Zweitens, die Wahrheit verstummt nie. Drittens, Gottes Wort lässt Petrus verstummen. Wir beginnen mit dem ersten Punkt, Gottes Wort verstummt. Wir sehen in der Erzählung über Jesus, dass er vor den Hohen Rat kommt. Und wie Jesus dort auftritt, ist fast überraschend, denn er kommt ja gerade aus dem Garten Gethsemane und letzte Woche haben wir darüber gesprochen und gepredigt, wie irritiert er war, wie aufgewühlt er war, weil er wusste, was ihm jetzt blüht, wenn er ans Kreuz geht. Und auf einmal finden wir in diesem Hohen Rat einen Jesus, der total souverän handelt. Ziemlich unerwartet eigentlich. Warum ist Jesus so souverän in dieser Situation? Ich denke, Jesus ist souverän, weil das eintritt, was er selber vorausgesagt hat, was er selber prophezeit hat in Kapitel 8, Vers 31, ihr könnt mitlesen, wo es heißt, und Jesus fing an, sie zu lehren und er sagte, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden, von wem? Von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Genau das hat er in Kapitel 8 gesagt, welche Personengruppen beteiligt sein werden an seinem Tod. Und dann steht er da mitten in dieser Runde und er kann ganz genau sehen, 1, 2, 3, das weiß ich alles, das habe ich meinen Freunden schon gesagt und jetzt bin ich hier in dieser Situation. So, worum geht es da, wenn er in dieser Runde steht? Achtet mal darauf, welche Begrifflichkeit im Zentrum des Markus-Berichtes steht, in den Versen 55 bis 59. Die Hohenpriester aber und der ganze Hohenrat suchten Zeugnis gegen Jesus. Denn viele legten falsches Zeugnis gegen ihn ab. Und die Zeugnisse waren nicht übereinstimmend. Und einige standen auf, legten gegen ihn falsches Zeugnis ab. Und auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Ihr merkt es schon, in diesen wenigen Versen kommt immer wieder der Begriff Zeugnis. Immer wieder Zeugnis, Zeugnis, Zeugnis. Also, die religiöse Oberschicht. Die Glaubensvorbilder der Juden stehen dort mit Jesus zusammen und sind auf der Suche nach einem Zeugnis, aber nicht nach deinem Schulzeugnis, sondern ein Zeugnis im Sinne eines Anklagepunktes oder im Sinne eines Berichtes. Wir wollen einen Augenzeugenbericht sehen oder hören. Und wir lesen, dass es zweimal heißt, dass die Zeugnisse nicht übereinstimmend sind und dass es zweimal falsche Zeugnisse gibt. Was ist so interessant an dieser Momentaufnahme? Dass es ein falsches Zeugnis, quasi eine Lüge, ein Lügenwort gab in diesem Moment. Wer steht da zusammen? Das sind die Glaubensvorbilder, oder? Das sind die Pastoren der damaligen Zeit. Sie stehen alle zusammen und die geistlichen Führer sind am Beraten, sind in Euphorie und allesamt verstoßen sie gemeinsam gegen welches Gebot? Gegen das 9. Gebot von den 10 Geboten. Wie es in 2. Mose heißt, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Das hat Gott klipp und klar, ziemlich einfach, auch für ein Kind verständlich, gesagt, du sollst nicht lügen, du sollst nichts Falsches verbreiten über deine Mitmenschen. Nicht nur über diejenigen, die du magst, sondern grundsätzlich über niemanden sollst du falsche Dinge erzählen. Und das sind die Basics, das ist das Einmaleins des jüdischen Glaubens und auch des christlichen Glaubens. Was sind die 10 Gebote? Und alle zusammen suchen nach solchen Zeugnissen und merken, alles ist falsch, was hier gesagt wird. Die lügen wie gedruckt, einer nach dem nächsten. Dann steht einer auf und will noch was sagen. Kalkuliert, wohlwissend, das, was ich sage, ist eine Lüge. Und ich versuche jetzt, ihn einfach in die Pfanne zu hauen. Wie reagiert dieser vorsitzende Hohepriester? Es gibt einige Hohepriester, aber es gibt einen, der den Vorsitz hatte in diesem Hohen Rat. Sozusagen der mächtigste Jude unter den Juden. Die geistliche Spitze, der Präses sozusagen, des jüdischen Bundes. Was macht er? Wie reagiert er auf diese Vorwürfe? Bringt er Gottes Wort in Erinnerung und sagt, stand nicht in 2. Mose 20 irgendetwas davon? Ist nicht Gottes Wort das, was uns irgendwie leitet, was uns Weisung gibt? Er hätte auch noch weiter in dieser ganzen Situation auf ein weiteres Gebot aus dem Alten Testament hinweisen können. In 5. Mose lesen wir, ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten wegen irgendeiner Ungerechtigkeit oder wegen irgendeiner Sünde, wegen irgendeiner Verfehlung, die er begeht. Nur auf 2er Zeugenaussage oder auf 3er Zeugenaussage hin soll eine Sache gültig sein. Das war ein stehendes Prinzip, wo man sehr darauf Acht gegeben hat, das auch einzuhalten. Und heutzutage tut man auch gut dran, sich daran zu halten, denn Einzelne können sehr, sehr vieles sehen, hören, wenn der Tag lang ist. Von daher sind Zeugenberichte in Übereinstimmung durchaus interessant. Bringt er diese Worte Gottes in Erinnerung? Nein. Statt die offensichtlichen Lügen, die er mit seinen Ohren hört, die er mit seinen Augen sieht, anstatt die zu tarnen und zu sagen, Leute, ihr versündigt euch gerade gegen Gott, wendet er einfach die Aufmerksamkeit wieder auf den Unschuldigen und möchte ihn irgendwie versuchen zu verurteilen. Das muss man sich mal in der Dynamik überlegen. Und darum heißt unsere erste Überschrift, dass Gottes Wort hier verstummt. Eigentlich unerwartet, dass unter den Frommen ausgerechnet, unter den Gläubigen auf einmal Gottes Wort in Vergessenheit gerät. Es ist egal, was Gott gesagt hat. Wir haben ein Ziel, wir haben eine Agenda und wir werden sie durchdrücken. Egal, wie fromm wir sind und welches Ansehen wir hier genießen. In den Versen 60 bis 61 lesen wir, und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach, antwortest du nichts? Was zeugen diese gegen dich? Er aber schwieg und antwortete nichts. Warum antwortet Jesus nicht? Warum sagt er nichts? Also wenn ich in der Situation wäre, ich hatte schon ein paar Argumente auf Lager, ja. Also so leicht würde ich die nicht so einfach hier, ich würde denen ordentlich einen erzählen, was Tango ist. Warum antwortet Jesu nichts? Es ist eigentlich klar, dass er nicht antwortet, denn auf welche Version soll er denn antworten? Worauf soll er da antworten? Es wäre absurd, wenn er anfangen würde zu antworten, denn da ist ja gar nichts Übereinstimmendes. Er müsste eigentlich sagen, Hohepriester, ich würde ja gerne antworten, aber sag mir, welche Version die richtige ist und dann werde ich dir auch Antwort geben, was ich dazu denke. Aber solange ihr euren Job nicht tut, werde ich auch nichts antworten. Also es wäre absurd, seine Stimme hier zu erheben. Jesus hat es nicht nötig zu antworten, weil er es nicht nötig hat, sich irgendwie zu verteidigen, was er dort hört, mit dem, womit er konfrontiert wird. Das sind falsche Anschuldigungen. Die sind mir, brauche ich nicht drauf eingehen. Ich glaube, wir sind bei sowas anders unterwegs als Jesus. Wir versuchen gleich uns zu rechtfertigen, selber zu verteidigen, selbst zu erklären. Aber Jesus braucht nicht antworten. Das ist alles Nonsens. Das trifft ihn nicht. Und es ist nicht so, dass ihn sein Gewissen anklagen würde, warum er auf einmal schweigt. Jesus sagt nichts, weil hier es nichts zu sagen gibt. Und damit, indem er schweigt, erfüllt sich eine Prophezeiung über Jesus. Aus Jesaja 53, Vers 7 wurde knapp 700 Jahre vor Jesus prophezeit, die ganze Kreuzigungsszene und auch folgendes Element. Er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist, vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. In diesem Augenblick, was Jesus tut, ist zu jedem Zeitpunkt Prophetieerfüllung. Zu jeder Minute, die Jesus lebt, erfüllt sich Gottes Wort. Und auch an dieser Stelle wurde das vorausgesagt. Er wird stumm sein. Er wird ruhig sein. Und das erkannte auch Petrus später und schrieb in seinem Brief, im 1. Petrus 2, 21, Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren folgt, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der, jetzt kommt's, geschmäht wurde, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Das ist Lammesart. Das ist die Art Jesu. Nicht zu fighten, nicht zu kämpfen, sondern bei den Anfeindungen ruhig zu bleiben und zu wissen, Gott ist mein Anwalt. Dort, wo Unwahrheiten über mich ausgesprochen werden, da brauche ich keine Mühe und keine Kraft investieren. Das ist ein Fass ohne Boden, wenn du dich darauf einlässt. Und Petrus hat diese Sache mitbekommen. Und das wurde ihm später zu einem Beispiel, zu einem Vorbild für uns, dass wenn wir ungerecht leiden, dass wir dann nicht anfangen, uns aufbrausend zu artikulieren, sondern so wie ein Lamm ruhig bleiben. Jesus antwortet nichts. Es ist eine prophetische Erfüllung. Aber ich habe noch eine weitere These, warum Jesus nicht antworten wollte und nicht geantwortet hat. Ich glaube, immer dann, wenn Gottes Wort verstummt, wenn Gottes geschriebenes Wort verstummt, dann verstummt auch das menschgewordene Wort Gottes. Jesus Christus selber wird als das Wort Gottes bezeichnet. Das ist ein bisschen komisch für uns. Wie kann ein Mensch ein Wort sein? Jesus ist das, was Gott zu sagen hat. Wenn du wissen willst, was will Gott sagen, schau Jesus an. Das ist das, was er zu sagen hat. Deswegen kann die Bibel über Jesus sagen, er ist das Wort Gottes. Alles, was er verkörpert, ist eine Ansprache an uns. Eine lange Predigt sozusagen für uns. Und dort, wo das hier, das geschriebene Wort Gottes, das ist passiert nämlich hier gerade. Die Bibel wird zum Schweigen gebracht. Das, was sie schon von Gottes Wort wissen, beachten sie nicht. Sie legen das zur Seite, sie drücken diese Wahrheit nieder. Und dort, wo das passiert, wo die Bibel niedergedrückt wird, da hat Jesus auch nichts mehr zu sagen. Da gibt es kein Wort mehr, was wir zu erwarten hätten. Und das ist eine für mich eine versteckte Warnung in diesem Text. Respektierst du, achtest und wertschätzt du das, was Gott gesagt hat in seinem Wort? Aber wenn du dieses Wort degradierst, wenn du es nicht respektierst für dein eigenes Leben, dann erwarte nicht, dass der lebendige Jesus auf deine konkreten Fragen antworten wird. Denn er wird sagen, ich habe geredet, schau, sieh, und du wirst eine lebendige Auswirkung meinerseits. Ich, Jesus, lebe in perfekter Harmonie mit dem hier, was hier geschrieben steht. Deswegen jede kirchliche Bewegung, die anfängt, an diesen Seiten, was zwischen zwei Buchdeckeln verschlossen ist, wer daran anfängt zu zweifeln, die Wertigkeit runterzuschrauben, immer weniger Wort Gottes in den Gottesdiensten, im Miteinander zu Wort kommen zu lassen, der wird auch sehen, dass der Einfluss Jesu Christi in der Gemeinde, in der Kirche auch allmählich stagniert. Das Gleiche gilt auch für unser persönliches Leben. Wenn Gottes Wort keine Relevanz hat, dann sollten wir uns nicht wundern, wenn Jesus auch verstummt, wenn unsere Gebete nur bis zur Decke gehen. Es ist wichtig, dass wir Gottes Wort respektieren und nicht sagen, ach, das ist egal. Ich möchte jetzt einfach nur mit dem Jesus unterwegs sein, aber Gottes Wort ist für mich nicht wichtig. Wisst ihr, Jesus selber hat hier drin gelebt. Er hat daraus gelesen, er hat daraus gelehrt, er hat daraus erklärt, hat Lebensweisungen daraus gegeben. Es ist wichtig, dass wir nicht sagen, ja, Jesus, ich will dich schon haben, aber das, was dir wichtig und kostbar und teuer war, darauf kann ich verzichten. Ich weiß nicht, wenn Jesus darauf nicht verzichten konnte und wollte, wie können wir uns hinstellen und sagen, ich verzichte darauf? Wenn Jesus jemand war, der viel gebetet hat, wie können wir sagen, das, was Jesus für notwendig erachtet hat für sein Leben, ist für mein Leben nicht so wichtig? Jesus ist uns ein Vorbild, auch im Umgang mit dem hier. Und deswegen müssen wir darauf Acht geben, dass Gottes Wort unter uns, in unserem Leben, in unserer Gemeinde nicht verstummt. Weil ansonsten setzen wir es aufs Spiel, dass das lebendige Wort Gottes, das Fleisch gewordene Wort Gottes, das Mensch gewordene Wort Gottes, Jesus Christus, auch verstummt. Interessant ist, dass trotz der Nicht-Antwort von Jesus, dass Jesus nicht die ganze Zeit still bleibt. Es gibt nämlich gewisse Situationen in dieser ganzen Phase, wo Jesus sehr wohl seinen Mund auftut. Und das ist immer dann, wenn es um die Wahrheit seiner eigenen Person geht. Wenn es um seine Identität geht. Wer ist Jesus? Da kann Jesus nicht ruhig bleiben. Da will er nicht ruhig bleiben. Wenn es um die Wahrheit geht, dann setzt er einen Punkt. Und dort spricht er. Und das habe ich benannt, oder die Wahrheit verstummt nie. In den Versen 61 bis 65 lesen wir weiter. Wieder fragte ihn der Hohepriester und spricht zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin es. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Der Hohepriester aber zerriss seine Kleider und spricht, was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Lästerung oder die Blasphemie, steht hier im Griechischen. Ihr habt die Blasphemie gehört. Was meint ihr? Sie verurteilten ihn aber alle, dass er des Todes schuldig sei. Und einige fingen an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und ihm zu sagen, prophezeie, na verrat uns, wer dich gerade schlägt. Weissage. Und die Diener schlugen ihn ins Gesicht. Jesus ist nicht ruhig. Jesus sagt etwas. Jesus sagt, wer er ist. Und es ist interessant, dass in der nächsten Szene, übernächste Woche, werden wir dann darüber sprechen, dass Jesus bei Pilatus etwas Ähnliches macht. Als er vor dem Statthalter Pilatus steht, heißt es in Kapitel 15, Vers 2, Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Hier kommt so ein weiterer Titel. Bist du der König der Juden? Er beantwortet und spricht zu ihm, du sagst es. Dein Mund spricht Wahrheit über mich. Das finde ich irgendwie super, wie Jesus die richtigen Antworten aus seinen Gegnern entlockt. Also sie müssen selber die Wahrheit aus ihrem Mund aussprechen. Und wenn sie anfangen, dagegen zu handeln, dann handeln sie gegen das, was sie selber erkannt haben für einen Augenblick. Das ist schon eine heiße Geschichte. Also Jesus ist auch hier nicht ruhig, sondern sagt, ja, du hast richtig verstanden, König der Juden, hier bin ich. Was wird Jesus gefragt? Es wird gefragt, ob er der Christus ist und der Sohn des Hochgelobten. Das ist für uns vielleicht eine sehr komische Formulierung. Der Sohn des Hochgelobten ist eine Umschreibung für, wie wir es so heute immer sagen, der Sohn Gottes. Der Hochgelobte ist Gott selbst. Und die Juden der damaligen Zeit, und auch heute wird es ähnlich sein, haben den Namen Gott, haben sie vermieden und haben es möglichst umschrieben, damit sie den Namen Gottes nicht aus Versehen missbrauchen. Ja, sie wollten dieses, ihr kennt auch dieses Gebot, du sollst deinen Namen nicht missbrauchen. Darauf haben sie sehr viel Wert gelegt, deswegen haben sie das immer umarbeitet, Sohn des Hochgelobten. Interessant ist, Jesus macht das selber. Er sagt, der Sohn des Menschen sitzt zur Rechten, nicht Gottes, sondern er sagt, sitzt zur Rechten der Macht. Er umschreibt das auch, geht sozusagen dieser Prägung nach. Und Folgendes ist interessant. Das Gebot, Gottes Namen nicht zu missbrauchen, das hält man in Ehren. Aber seinen Nächsten zu belügen, anzukreiden und zu verurteilen, unschuldig, das nimmt man in Kauf. Merkt ihr die Heuchelei? Merkt ihr die Heuchelei? Die eine Gesetzestafel von Mose, die halten wir ganz hoch. Dass man Gott ehren soll, dass man den Sabbat ehren soll. Diese ganzen Geschichten, alles, was auf der Beziehung zu Gott ist, ist diesen Leuten, diesen Frommen, diesen Glaubensvorbildern extrem wichtig. Aber wenn es um die Mitmenschlichkeit geht, das, was aus einer gesunden Beziehung zu Gott herauswachsen sollte, zu meinen Mitmenschen, das wird ihnen auf einmal egal. Und diese Schiefstellung, diese Spannung ist schier nicht auszuhalten. Wie könnt ihr hier noch, der Sohn des Hochgelobten, ihr merkt, wir respektieren den Namen Gottes, wir nehmen ihn nicht einfach so in unserem Mund, aber was wir mit dem Typen machen, ist uns gerade egal. Das ist auch ein Thema, was im Neuen Testament weiter fortgesetzt wird, in den Johannesbriefen ganz stark. Wie willst du sagen, dass du Gott liebst, den du noch nicht gesehen hast, wenn du deine Mitmenschen, die du mit deinen Augen sehen kannst, nicht liebst? Er möchte damit sagen, wenn du kontinuierlich deinen Mitmenschen nicht lieben kannst, dann hast du Gott noch nicht erkannt. Dann hast du auch Gott noch nicht lieb. Denn wenn du in einer Liebesbeziehung zu Gott stehen würdest, wenn du ihn verehren würdest und wenn du in Dankbarkeit wirklich leben würdest zu ihm, dann wird sich das auswirken auf deine Beziehungen. Und indem sie das nicht machen, sprechen sie eigentlich Urteile über sich selber. Wir kennen Gott nicht. Aber sie sind diejenigen, die versuchen hier zu richten. Also Jesus wird gefragt, ob er als Christus der Retter und Heilsbringer Israels sei und ob er wirklich der Meinung sei, darüber hinaus als Gottessohn, als Sohn Gottes, diesen Gott Israels auf Erden zu repräsentieren. Sohn Gottes meint nicht biologische Abstammung. Ja, das hat damit nichts zu tun. Es geht nicht um eine biologische Abstammung, sondern hat einen repräsentativen, es ist eine Art Abglanz, eine Art Abbild, eine Art Kopie Gottes. Und das wird hier auf Erden zur Schau gestellt durch Jesus Christus. Und sie fragen, willst du meinen, dass du Gott repräsentierst hier? Jesus war schon mal in so einer ähnlichen Situation, als er sowas gefragt wurde. Und die Reaktionen auf ihn waren recht ähnlich. In Johannes 10, Vers 33 heißt es, die Juden antworteten Jesus, wegen eines guten Werkes, also wegen deiner guten Taten, steinigen wir dich nicht, sondern wegen Blasphemie. Wegen Lästerung wollen wir dich steinigen und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Wenn jemand sagt, Jesus hat nie behauptet, dass er Gott ist, muss damit klarkommen. Die Menschen um Jesus herum zu seiner Zeit war völlig klar, das, was Jesus beansprucht, ist nichts anderes als, hallo, ich bin Gott. Ich bin Gott. Ihr habt es mit Gott zu tun, wenn ihr mit mir Jesus zu tun habt. Und das war für die Leute, das kann nicht sein, das darf nicht wahr sein. Wir wollen ihn umbringen. Also eine ähnliche Reaktion, die wir auch in Markus 14 in unserem Text erleben. Und wie reagiert Jesus auf diese Anfrage? Bist du Christus? Bist du der Sohn des Hochgelobten? Als wenn das nicht reichen würde, was der Hohepriester da wissen will, ist es so, als wenn Jesus sagt, Christus? Sohn Gottes? Ich sag dir was über mich. Was sagt er? Ich bin. Ich bin. Das ist seine Antwort auf diese Frage. Jetzt denkst du, was ist das für ein komisches Deutsch? Lest mal 2. Mose 3. Wo der Gott Israels sich Mose vorstellt. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott, euer Väter, hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name? Was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Das ist ein komisches, hört sich sehr, sehr seltsam an. Also wenn du deinen Sohn ich bin nennst oder er war, ist ein bisschen komisch. Es soll, Gott existiert aus sich selbst heraus. Er ist die pure Existenz. Er hat keinen Anfang, er hat kein Ende. Er ist das Sein in Perfektion. Ohne ihn gibt es nichts, außerhalb von ihm gibt es nichts. Er hat keinen Anfang, er hat keinen Schöpfer. Er ist derjenige, der von Ewigkeit bis in Ewigkeit wahr ist und bleibt. Und das soll in dieser Wendung, ich bin, zum Ausdruck gebracht werden. Und jetzt steht Jesus da, ob ich Christus bin, ob ich Sohn Gottes bin, ich sag dir, wer ich bin. Ich bin. Ich bin, Punkt. Und das ist... Das ist so ein richtiger Schlag ins Gesicht für die Juden. Ihr habt es mit eurem Gott zu tun, mit dem Gott Israels. Könnt ihr euch nicht an Mose erinnern? Den ihr doch so hochschätzt, den Propheten? Der sich Mose vorgestellt hat, der stellt sich euch jetzt vor. Ich bin der Gleiche. Ich bin. Und als wenn das noch nicht reichen würde, dreht Jesus den Spieß um und zeigt ihnen, mit wem sie es jetzt hier zu tun haben. Indem er auf eine, ich weiß, das geht jetzt sehr, sehr tief, indem er auf eine Prophetie aus dem Buch Daniel anspielt und noch dazu sagt, nicht einfach nur ich bin, sondern ihr werdet den Sohn des Menschen, den Menschensohn, sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Wir haben keine Zeit, uns jetzt mit den Daniel-Prophetien zu beschäftigen im Detail. Aber was möchte Jesus hier sagen mit diesem komischen Begriff des Menschensohns? Was Jesus hier sagt ist, ich bin nicht nur der Ich Bin. Ich bin außerdem dieser sogenannte Menschensohn, diese himmlisch-göttliche Gestalt-Persönlichkeit, von der euch vorausgesagt wurde. Und ich bin es, der gekleidet mit der Herrlichkeit Gottes zur Erde herabkommen wird. Und ich werde als Richter diese ganze Welt richten. Das steckt hinter dieser Daniel-Prophetie. Ich komme mit den Wolken. Wolken waren immer ein Ausdruck für die Gegenwart Gottes, für seine Herrlichkeit. Und er sagt, ich werde eines Tages wiederkommen. Ich komme als Richter. Ihr habt es nicht nur mit eurem Gott zu tun, sondern ich stehe vor Gericht. Meine Lieben, ich bin euer Richter. Jesus sagt hier, ich bin Christus. Ich bin Sohn Gottes, ich bin und ich bin der Menschensohn. Und das ist eine pure Explosion. Für uns vielleicht nicht so sehr, aber für die Leute damals war das blanker Hohn. All diese Titel auf sich selber zu münzen und zu feiern und sagen, hier, der Schöpfer des Universums, der dich kreiert hat, der dir überhaupt deinen Verstand gegeben hat, der dir die Fähigkeit gegeben hat, überhaupt zu reden, zu denken, zu hören, der steht jetzt vor dir. Und du willst mich verurteilen? Gib Acht, was du jetzt tust. Ich komme wieder. Ja, diese Aussage bringt alle natürlich völlig in die Frustration und sie zerreißen ihre Gewänder als Ausdruck einer orientalischen Empörung. Und sie fangen ihn an zu schlagen. Und auch das wurde prophezeit in Jesaja 50, Vers 5 und 6. Der Herr, Jahwe, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Die Wahrheit verstummt nie. Aber wir kommen jetzt zu Petrus und wechseln die Szene von der Anfechtung Jesu und schauen uns jetzt die Anfechtung von Petrus an. Habt ihr noch ein bisschen Kraft? Ja. Seid ihr da? Könnt ihr mal so machen? Gut. Wunderbar. Vers 54. Das Sandwich. Ja, wir gucken uns die erste Seite des Sandwiches an. Am Anfang des Textes heißt es, und Petrus folgte Jesus von Weitem bis hinein in den Hof des Hohenpriesters und er saß nun bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Was versucht Petrus hier eigentlich? Was ist in ihn eigentlich gefahren, dass er ihm hinterherläuft und ihm folgt? Ein Nachfolger Jesu folgt seinem Herrn von Weitem. Es ist so heiß. Petrus war gerade in der Situation, dass er gesagt hat, Jesus, wenn selbst der ganze Lumpen hier von deinen Jüngern dich verleugnen wird, ich nicht. Ich werde sogar in den Tod mit dir gehen. Jesus sagt, mach mal halblang, ist nicht so. Nein, Jesus, du hast wohl noch nicht verstanden, mit wem du es zu tun hast. Ich, Petrus. Ich werde dich nicht verleugnen und sag, ja, du wirst dreimal mich verleugnen, ehe der Hans das zweite Mal gekräht hat. Nun gut, dann kommen sie in den Garten, sie sollen dort beten, sollen für sich selber beten, Petrus knackt, Petrus schläft. Er schafft es nicht, einfach mal eine Stunde wach zu bleiben und zu beten. Danach kommt die Gefangennahme, Judas kommt, Petrus im Wahn, im Aktionismus zückt sein Schwert und haut jemanden das Ohr ab. Ich möchte ja was Gutes für Jesus machen. Jesus findet das nicht so gut. Er heilt das Ohr von dem, der das... Malchus heißt er, glaube ich, Malchus. Dem wurde das Ohr abgehauen. Er flickt das Ohr und dann wird Jesus festgenommen und alle Jünger sind weg. Petrus ist auch weg. Petrus denkt sich aber, ich mach's gut. Eigentlich weiß ich doch, wo mein Ort ist, wo mein Platz ist, bei Jesus. Und so folgt er ihm. Mit Abstand. Mit Sicherheitsabstand. Und meine Lieben, dieses Wort ist so wahr für viele auch von uns. In diesem Sicherheitsabstand befinden wir uns öfter, als uns das bewusst ist. Immer eine Armlänge Abstand zu dem wir folgen wollen. Es handelt sich hier bei dieser Nachfolge, denn es ist durchaus eine Nachfolge. Er folgt dem ja. Es handelt sich dabei um eine Nachfolge, die sich gut und richtig anfühlt. Petrus hat das Gefühl, er macht das Richtige. Er macht das Gute. Schließlich bin ich, Petrus, nicht wie die anderen, irgendwo unterwegs am Fliehen, sondern ich bin in der Nähe von Jesus. Schließlich bin ich als Christ heute in einem Gottesdienst, bin um 10 Uhr früh aufgestanden, nicht wie die anderen Emmendinger, die alle in ihren Betten noch rumlümmeln. Ich mache einen Unterschied. Ich folge Jesus. Aber welche Nähe Und welchen Abstand hast du zu diesem Jesus? Diese Nachfolge von Petrus fühlt sich für ihn in dem Augenblick gut an. Er hat sogar die Zeit, es sich bequem zu machen, eine bequeme Nachfolge am Feuer, sich die Hände zu wärmen. Und auch so können wir unsere Nachfolge gestalten. Es ist eine Nachfolge, die sich gut anfühlt und auch nicht wehtut. Denn der Abstand ist nicht so weit, dass ich mich schlecht fühle, aber er ist auch nicht so nah, dass es mich jetzt was kosten würde. Versteht ihr? Und in diesem Sicherheitsabstand, eine Armlänge entfernt, befinden sich viele Christen in der Nachfolge. Wie gesagt, derselbe Petrus, der gesagt hat, ich werde für dich sterben, weiß ganz genau, welchen Abstand er braucht, um sein Leben zu beschützen. Um den Preis nicht zu bezahlen, als Jünger Jesu, als Nachfolger Jesu zu gelten. Das Resultat einer solchen Nachfolge lesen wir in den Versen 66 und 67. Und als Petrus unten im Hof war, kommt eine von den Mägden des Hohenpriesters und als sie den Petrus sich wärmen sah, blickte sie ihn an und spricht, auch du warst mit dem Nazarener Jesus. Beobachte Folgendes. Jesus wurde gerade angegriffen von der mächtigsten Elite, die das Land zu bieten hat. Petrus hingegen hat schon genug zu tun mit einer unbedeutenden Magd, die keinen Status, keine Macht und keine Autorität hat. Die kann ihm nichts. Das ist ein Nobody. Wie ein Sklave, der einfach vom Rand etwas beobachtet. Und Petrus ist an dieser Stelle schon völlig fertig. Merkt ihr was? Wir kommen nicht zu Fall, wenn auf einmal die Behörden hier reinplatzen und uns die Pistole auf die Brust setzen. Wir kommen schon dann zu Fall bei leichten Piekser. Und das ist die Situation, in der Jesus steht, in der Petrus steht, und die ist so ähnlich, aber so anders zu Jesus. Und was tut Petrus? Er verleugnet. Ich weiß nicht, verstehe auch nicht, was du sagst. Die Verleugnung bedeutet nicht, dass Petrus über Jesus Unwahrheiten aussprechen würde. Das ist wichtig. Was hat Jesus gemeint, du wirst mich verleugnen? Petrus wurde nicht gefragt, Petrus, ist es wahr, dass er der Sohn Gottes ist? Ist es wahr, dass er der Christus ist? Petrus musste keine theologische Vorlesung dort abhalten. Das war nicht sein Job. Die Verleugnung von Petrus beinhaltet seine Beziehung zu ihm. Die persönliche Beziehung zu Jesus wird verleugnet. Das heißt, Petrus wird über seine Identität gefragt. Er wird nicht gefragt über Jesus, sondern die Frage ist, wer bist du? Das ist eine ähnliche Frage, die Jesus auch gehört hat. Wer bist du? Und hier sehen wir auch eine ähnliche Frage. Sag uns, bist du der, der zu ihm gehört? Stehst du in einer Verbindung mit diesem Jesus? Und das leugnet Petrus. Er sagt nicht, das mit Jesus habt ihr alle falsch verstanden, der hat sich verplappert und so weiter. Das ist nicht der Punkt. Er verschweigt, dass er zu Jesus gehört. Seine Zugehörigkeit zu Jesus wird hier gerade abgefragt. Ich habe das hier. Im Gegensatz zu Jesus ist Petrus nicht bereit, die Wahrheit über seine Person zu offenbaren. Ich, Petrus, bin ein Nachfolger Jesu. Jesus verlangt von Petrus nicht, dass er alle theologischen und biblischen Geheimnisse erklären kann. Jesus möchte einfach nur unsere Treue. Sag, dass du zu mir gehörst. Sag, dass ich dein Chef bin, dass ich dein Leiter bin, dass ich der bin, dem du dein Herz gegeben hast. Und Petrus, und das ist spannend, lügt und gibt falsches Zeugnis, genauso wie die religiöse Elite. Genau wie der Hohepriester lügt auch Petrus. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen der Elite und Petrus. Und den finden wir in Vers 72. Dort heißt es, und Petrus erinnerte sich an das Wort. Die anderen haben falsches Zeugnis abgelegt, aber sie haben sich nicht an Gottes Wort erinnert. Sie wollten es auch nicht. Petrus macht zwar genau den gleichen Fehler wie die anderen, aber er erinnert sich an das Wort und beachtet, danach steigt Reue in ihm auf. Er fängt an, bitterlich zu weinen. Es war nicht die Menschenmenge, die ihn zu dieser Umkehr, zu diesem neuen Denken gebracht hat. Nicht die Masse um ihn herum hat ihn dahin gebracht, sondern es war die Erinnerung an das, was Jesus gesagt hat. Das ergreift auf einmal sein Herz. Nicht das, was die Menschen dort gerade über ihn erzählen. Das bringt Druck in ihm, ja. Aber Reue und Umkehr in seinem Herzen geschieht nicht durch die Menschen, sondern durch Gottes Wort. Und das ist die Situation, wo unerwartet das Wort Gottes Petrus verstummen lässt. Dass er merkt, ich habe einen Fehler gemacht. Und es ist das lebendige und kräftige Wort Gottes, das schärfer als ein zweischneidiges Schwert ist und wahre Bekehrung bewirken kann. Es ist immer das Wort Gottes, was in unserem Leben reintrifft und uns einen Blick für Jesus gibt, für seine Wichtigkeit und für unseren Zustand, für unseren Beziehungszustand. Das sind nicht die Leute, die um dich herum sitzen. Das ist auch nicht eine wohlgefeilte Rede von der Kanzel. Das Wort Gottes ist das, was unser Herz trifft und was unser Herz zerschmilzt. Warum ist Petrus, ich möchte zum Schluss kommen, warum ist Petrus bereit gewesen, dass wir all das über ihn lesen können? Wir lesen ja aus dem Evangelium von Markus. Markus war der Begleiter von Petrus. Er hat ganz viele Informationen von Petrus. Deswegen ist kein Zufall, dass wir so viel von Petrus lesen. Warum, um alles in der Welt, lässt Petrus es zu, dass er in so einem Licht dargestellt wird? Ich glaube, wir sollen, Petrus ist ein Anliegen gewesen, gemeinsam mit Markus, dass wir erkennen sollen, wie weit unsere Ablehnung gegenüber Gott gehen kann. Wie weit unsere Ablehnung gegen Gott gehen kann. Aber was noch viel wichtiger ist, wie viel weiter die Liebe Jesu reicht. Wir können noch so weit laufen. Jesu Liebe reicht noch weiter. Und das ist das, was Petrus erkannt hat, was er weitergeben möchte. Denn Petrus, das sehen wir ja in diesen Texten, ist nicht in der Lage, sich von Stolz, Hochmut, Trägheit, Aktionismus, Feigheit, Angst und seinen Schuldgefühlen zu erlösen. Das kann Petrus nicht. Und ich habe eine Nachricht für dich. Auch du kannst es nicht. Womit du zu kämpfen hast, du kannst dich nicht erlösen. Du kannst dich nicht befreien. Du kannst nichts aus dem Tode zum Leben erwecken. Du kannst dich selber nicht verändern. Wenn du zu kämpfen hast mit Bitterkeit, Jähzorn, Unversöhnlichkeit, Streitsucht, Eifersucht, Völlerei, Süchte, Lügerei, all diese Dinge, die unser Leben so oft prägen. Wir können uns nicht befreien von den Dingen, die uns niederdrücken möchten. Wir schaffen es nicht. Aber wenn auch du wie Petrus weißt, dass du aus eigener Kraft dich nicht zum Leben erwecken kannst, dann sollst du wissen, was Petrus erfahren kann. Petrus wusste, ich kann es nicht. Aber Jesus Christus, er kann. Jesus Christus kann mich verändern. Jesus Christus kann Petrus verändern. Jesus Christus hat diesen Feigling Petrus, der vor einer Magd schon eingeknickt ist, hat er so sehr verändert, dass Petrus selber in Apostelgeschichte 5 vor den Behörden stand, vor den Hohenpriestern und hat gesagt, meine Lieben, Gott muss man mehr gehorchen als Menschen. Und ich werde nicht aufhören, das Evangelium von Jesus zu predigen. Was ist mit diesem Mann passiert? Jesus Christus ist ihm passiert. Jesus Christus ist ihm passiert. Seine Schuldgefühle und seine Feigheit haben ihn gelähmt. Aber Jesus kann den Lahmen wieder Beine machen. Glaubt ihr das? Das ist unsere einzige Hoffnung, die wir haben. Wenn du also merkst, auch durch so eine Predigt, der Vergleich zu Petrus, auch ich bin oft so gelähmt, auch ich genüge nicht. Aber du merkst, Gottes Wort ist nicht verstummt in deinem Leben, sondern bringt in dir eine heilige Betrübnis. Dann bist du in einer sehr guten Gemeinschaft. Denn das ist ein Zeichen für Hoffnung. Weil Gottes Wort in deinem Leben anfängt zu wirken und zu arbeiten. Wenn du jetzt getroffen bist, es ist ein Arbeiten Gottes an deinem Herzen. Er lässt dich erinnern an sein Wort. Und wenn er sein Wort sendet, dann zur Heilung. Amen.